Und so entwickeln wir uns manchmal nicht so gleichmäßig, wie es möglich wäre, wie es optimal wäre. Und so bekommt unser Luftballon, unser Glaubensleben, das ist nicht kein Luftballon, aber einfach Beulen. Und so sehen wir manchmal unförmig aus. Wir sehen uns ja nur äußerlich, wenn wir dann gerade am Sonntag etwas schnuckliger aussehen. Der Herr sieht das Herz, wie das Herz beschaffen ist. Und da können wir richtig hübsch aussehen. Da können wir richtig schön aussehen. Und besonders, wenn wir uns in unserem Glaubensleben entwickeln und auch die Bereiche weiterentwickeln, dass wir also nicht nur so angeben mit unserem Glauben, schau mal, was für einen Glauben ich habe und jetzt diesen einen Bereich meinen, sondern einfach dieselben Prinzipien für jeden anderen Bereich anwenden. Und deshalb ist die Gemeinschaft der Gläubigen so wichtig. Da hat der eine mal in diesem Bereich ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis stimuliert jemand, der sagt, ach, auch in diesem Bereich funktioniert der Glaube. Da kam eine Frau, hat ein Zeugnis gegeben bei uns in der Gemeinde. Sie haben Baby jetzt, sie bleibt zu Hause und hat noch nie groß kochen müssen. Und das war für sie die Herausforderung, zu Hause zu kochen. Und sie hat das Zeugnis so gegeben, sie hat das dem Herrn hingelegt und fing im Glauben an. Und was der Gerechte tut, einfach das Werk seiner Hände, er hat gelingen. Und das gelingt ihr jetzt. Solch ein Zeugnis. Und andere Frauen waren da, Männer genauso. Die sagen, ach, auch in diesem Bereich können wir Gott vertrauen. Einfach für die normalsten Dinge, was für jemand anderen sagt, ich konnte schon immer kochen, ist doch kein Zeugnis. Aber andere werden wieder dadurch motiviert, auch in solche Bereiche Gott zu glauben. Also wir sind nie fertig mit Glauben. Und ich möchte einfach so, das soll das Thema sein, die Schule des Glaubens. Wenn wir im Gottesdienst stehen und dann so beten, das war eine super Lobpreiszeit, Anbetungszeit. Was mich begeistert ist, wenn so Katharina Roth, einen anderen Namen habe ich noch gelesen, unten drunter auch aus der Gemeinde hier, wenn Lieder aus den eigenen Gemeinden kommen, das begeistert mich. Dann spielt die ganze Sache mit Copyright und so weiter gar keine Rolle mehr. Wo man dahin, wo Geld überweisen muss und so. Das macht alles sehr viel einfacher. Und vor allem macht es auch das einfacher. Dann werden nämlich die Lieder gesungen, die in Texte zu den Predigten, die in dieser Gemeinde gepredigt werden. Weil sonst manchmal gibt es Unstimmigkeiten mit der Theologie dann. Und so stehen wir im Gottesdienst in der Anbetungszeit, Herr segne mich. Und Gott segnet. Gott beantwortet Gebet. Gott beantwortet immer Gebet. Und er beantwortet jedes Gebet seiner Kinder. Ob wir uns so fühlen oder nicht. Aber besonders, wenn die Gläubigen zusammenkommen, da ist eine Atmosphäre des Glaubens, da ist das Wort da, Lobpreis ist da, wir bringen unsere Anliegen zu Gott, auch wenn niemand für dich betet, du kannst einfach sagen, Herr, segne mich in diesem oder jenem Bereich und Gott segnet. Und ich vergleiche das gern wie mit einer großen Badewanne, die Gott auskippt. Der Segen ist umfasst viel mehr als eine Badewanne. Aber einfach, er hört das Gebet seiner Kinder und er gießt die Badewanne aus über uns. Und vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Jeder wird gleichermaßen gesegnet. Niemand wird mehr gesegnet als der andere. Gott gießt also die Badewanne des Segens aus. Der eine nimmt mehr Segen nach Hause und der andere weniger. Woran liegt das? An Gott liegt es nicht. Gott segnet jeden gleichermaßen. Wir empfangen von Gott und dieses Gefäß, wie wir von Gott empfangen, das ist unser Herz oder wir können es glauben. Also das ist das Glaubensgefäß. Und so hält jemand einen Wassereimer hin. Herr, segne mich. Und Gott gießt die Badewanne aus. Und er segnet immer mehr, als wir brauchen. Immer mehr. Das meiste geht daneben. Aber du nimmst dein Gefäß oder deine Schüssel und trägst den Segen nach Hause. Preis dem Herrn. Du kannst gar nicht so viel, da schwappt immer noch was über. Und jemand steht direkt neben dir, in derselben Anbetungszeit, in derselben Gemeinde, dieselbe Glaubensatmosphäre, derselbe Gott, Herr, segne mich, und er hält einen Fingerhut hin. Und Gott gießt dieselbe Badewanne aus, derselbe Segen, und das meiste platscht daneben. Der eine trägt vielleicht 2 Wassereimer, mehr kann er einfach nicht tragen. So groß ist sein Glaube, und der andere, danke Herr für den Segen. Und jetzt vergleichen wir uns. Herr, warum hat der so viel? Herr, ich brauche eigentlich mehr. Und wir halten den Fingerhut hin. Und Gott segnet immer gleichermaßen. Glauben hat auch mit Herausforderungen zu tun. Es geht also darum, dass wir an uns etwas verändern, weil wir können Gott nicht verändern. Es geht also nicht darum, Herr, segne mich mehr, wenn das meiste daneben geht, was soll Gott mehr segnen? Es geht darum, dass wir mehr empfangen, dass wir mehr von Gott, dass wir imstande sind, mehr von Gott zu empfangen. Und das geht nur, wenn wir an uns etwas verändern. Unser Herz muss größer werden. Der Ackerboden, wie wir gehört haben. Dass wir da unser Denken erweitern, dass wir an unserem Glauben arbeiten, dass wir ja auch die Prinzipien des Glaubens kennen, dass wir sie anwenden, dass wir Gott besser kennenlernen. Und da haben wir gute Beispiele in der Bibel. Da haben wir im Alten Testament, wir leben nach dem neuen Bund, preis dem Herrn. Wir müssen genau den Unterschied kennen zwischen dem alten und dem neuen Bund. Dennoch haben wir im alten Bund, im Alten Testament, so wie es der Hebräerbrief Kapitel 11 zum Beispiel sagt, einfach Vorbilder des Glaubens. Und diese Vorbilder sind Vorbilder bis in unsere Zeit hinein. Diese Vorbilder sind nicht veraltet. Wenn auch der Bund mit bestimmten Opfervorschriften und so weiter veraltet, überholt ist. Aber die Vorbilder, Glauben ist immer gleichmäßig gewesen, im Alten wie im Neuen Testament. Im Alten Testament mussten die Menschen glauben, um von Gott empfangen zu können. Im Neuen Testament müssen wir genauso glauben, um von Gott empfangen zu können. Und manchmal tut Gott natürlich souveräne Wunder, aber rein von der Sache ganz generell gilt, wenn jemand von Gott etwas empfangen möchte, dann muss er sein Herz auftun, er muss Gott kennen, er muss Gott vertrauen, er muss ihm glauben. Und so haben wir ein Beispiel von dem Volk Israel. Und hauptsächlich möchte ich über die Errettung Israels aus Ägypten sprechen. Und da stecken doch einige Beispiele drin. Ihr habt den großen Vorteil heute, dass ihr das ganze Seminar, das ich darüber schon gehalten habe, in einer Predigt hört. Da stecken so viele Prinzipien drin und ich werde einfach versuchen, etwas schneller zu sprechen und ihr werdet schneller zuhören und je schneller ihr zuhört, umso schneller könnt ihr dann auch nach Hause gehen. Gut, 2. Mose, Kapitel, lass uns im Kapitel 1 anfangen. Einiges setze ich an Bibelwissen einfach voraus. Ich kenne euren Pastor, ich weiß, dass er grundlegende Dinge lehrt und dass ihr bestimmt das Alte Testament schon 5-mal durchgelesen habt und von der Kinderstunde an die ganzen Geschichten schon kennt. Und da setze ich einfach einiges voraus. Hier geht es nämlich eigentlich um das gesamte 2. Buch Mose. Und so will ich einfach manchmal nur einen Vers aus einem Kapitel nehmen, um den es dann geht, sodass wir wirklich jetzt dann auch bis zur Errettung kommen. 2. Buch Mose, ihr kennt ja die Geschichte, das Volk unter Josef zog dann also nach Ägypten, es ging ihnen ganz gut, dann kam ein neuer Pharao, der knechtete das Volk. 400 Jahre lang waren sie jetzt schon in Knechtschaft, zumindest in Ägypten. Und eine lange Zeit davon in Knechtschaft. Das waren Sklaven, das waren sozusagen Zwangsarbeiter. Sie kamen von allein aus diesem System nicht raus. Und hier heißt es im Kapitel 1, Vers 13, darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit. Das ist einfach so zusammenfassend, wie es diesem Volk Israel inzwischen erging. Und jetzt im Kapitel 3 beruft Gott, also Kapitel 2 geht es noch darum, Mose wächst heran. Ihr kennt die Geschichte mit Mose. Er wird ja im Haus des Pharaos erzogen. Als er erwachsen war, das lesen wir auch im Hebräer 11, er wollte einfach nach seinem Volk schauen. Er schlägt einen Ägypter dabei. Am nächsten Tag will er einen Streit schlichten zwischen zwei Brüdern sozusagen. Und sie lehnen ihn ab. Er bekommt Angst, dass das angezeigt wird und er muss fliehen. Und dieser Mose ist jetzt 40 Jahre lang im Ausland, im Land Midian. Und wir können einfach von Apostelgeschichte 7 her sehen, dass Gott Mose zu dieser Zeit schon als den Erlöser des Volkes Israel berufen hatte. Nur das Volk Israel hatte ihn nicht erkannt. Mose spürte diese Berufung schon und hat versucht, in eigener Kraft da einfach mal reinzuschlagen und ihr müsst das doch sehen und Ägypten muss das sehen und Gott schickt den Mose erstmal ins Exil. 40 Jahre. 40 Jahre damals waren genauso lang wie 40 Jahre heute. In 40 Jahren passieren Dinge. Und jedenfalls, Mose gründet inzwischen eine Familie. Er ist Schäfer, Hirte. Er hat so sein Ein- und Auskommen, Familie. Es gibt viele Christen, die einfach heiß sind für Gott, bis sie heiraten. Ich kenne etliche junge Leute. In derselben Jugendgruppe sind wir groß geworden. Dann gründeten sie Familie. Mit einmal hatten sie keine Zeit mehr für Gott. Hatten keine Lust mehr für Gott. Ja, die sind immer noch zum Gottesdienst gekommen, aber die Hingabe war nicht mehr da. Der eine sagte mir, jetzt muss ich Geld verdienen, ich habe Familie. Sehr oft wird Familie vorgeschoben. Vielleicht ist es dem Mose ein Stück so gegangen. Ich meine, 40 Jahre prägen einen. Und jetzt der brennende Dornbusch, Gott beruft den Mose. Gottes Gaben und Berufungen sind unwiderruflich. Auch nach 40 Jahren noch. Stell dir vor, Gott wartet 40 Jahre. Auch an Mose musste sich sicherlich etwas ändern. Und Gott beruft den Mose. Das lesen wir hier ab Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Vers 10, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und jetzt fängt Mose eine lange Diskussion an. Weißt du, dass Gott immer recht hat? Gott hat immer recht. Im Laufe meines Lebens, meines Dienstes, ich bin jetzt 23 Jahre im Vollzeitdienst und ich war nicht immer einer Meinung mit Gott. Muss ich einfach mal ehrlich zugeben. Was mir allerdings nie gelungen ist, ist, dass ich Gott von meiner Meinung überzeuge. Ist mir nie gelungen. Manchmal dachte ich, es würde doch auf diesem Weg besser gehen. Gott hat immer recht. Das ist wahre Demut, wenn wir das akzeptieren, dass Gott immer recht hat. Mose tat so demütig. Ja, schick, wen du willst. Ach, ich kann nicht reden, ich kann dies nicht. Das ist keine Demut. Weißt du, was Demut hat? Echte Demut von der Bibel her. Das ist, wenn du dich gemäß deiner Stellung und deiner Berufung verhältst. Das ist echte Demut. Und nicht, ach, ich kann sowieso nicht. Das ist Stolz. Wenn du dich entgegen dem verhältst, wozu Gott dich berufen hat. Und jetzt hier noch ein Vers im Kapitel 3, Vers 19. Gott beruft den Mose und sagt ihm, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Also freiwillig wird er euch nicht ziehen lassen. Gott weiß ja sowieso alles. Also Gott hat schon einen Plan, wie er sein Volk aus Ägypten herausführen wird. Er kündigt das dem Mose an. Mose, Gott braucht hier ein ganzes Kapitel, fast zwei Kapitel, um Mose davon zu überzeugen, dass er doch geht. Und Mose muss einsehen, Gott lässt nicht locker. Mose sagt, ja gut, dann gehe ich, aber er erkannte sein Volk. Was ist, wenn die mir nicht glauben? Wer bin ich, dass ich da hingehe und sage, Gott ist mir erschienen, der Gott unserer Väter, und er hat mir den Auftrag gegeben, die werden mir nicht glauben. Und Gott rüstet den Mose aus, wie ich mir das manchmal gewünscht habe. Er gibt ihm einen Sack voller Wunder mit. Wenn sie dir nicht glauben, na, dann nimm deinen Stab, wirf ihn auf die Erde, er wird zur Schlange werden, fass die Schlange am Schwanz und diese Schlange wird wieder zum Stab werden. Ich meine, das ist ja schon mal was. Wenn sie dir immer noch nicht glauben, Mose sagt, ja, was ist, wenn die mir immer noch nicht glauben? Na, dann steck deine Hand in den Baustein des Gewandes, zieh sie raus, sie wird aussätzig sein, dann steck sie wieder rein und die ist wieder gesund. Das ist ein Wunder. Da wundern sich die Leute, wie er das macht. Und wenn sie dir immer noch nicht glauben, dann nimm Wasser aus dem Nil, gieße es auf das Trockene, es wird zu Blut werden. Also drei Wunder, einen ganzen Sack voller Wunder. Übernatürlich ausgerüstet. Es gab Zeiten, da habe ich mir das gewünscht. Weißt du, wenn man dann Gemeinde gründet und dann fängt man an zu predigen und dann kommen andere Theologen, die schon in Frankfurt sind und wir hatten dich berufen. Wir brauchen dich hier gar nicht. Wir haben doch hier Gemeinden. Da hätte ich gern mal so ein Wunder aus der Tasche gezogen. Ich zeig euch mal, wer ich bin. Aber Gott will, dass wir seinem Wort glauben. Dass wir ihm aufgrund seines Wortes vertrauen. Dass andere ihm vertrauen. Aber jedem geistlichen Leiter irgendwo geht das so. Manchmal würden wir ein Wunder rausziehen wollen und Gott will das gar nicht so. Gott will, dass einfach da ist jemand, den er beruft und ausrüstet, und derjenige soll einfach seinen Job tun und Gott sorgt dafür, dass andere folgen. Und dann, ich kann nicht reden, ja, Aaron, der wird dann für dich reden. Jedenfalls, Mose hat es nicht geschafft, Gott auf seine Seite zu ziehen. Gott hat immer recht. Und schließlich sagt Mose, gut, ich gehe. Kapitel 4, Vers 29. Da gingen also Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Das war ein charismatischer Gottesdienst. Ein Gottesdienst mit einer guten Nachricht, das Evangelium. Gott wird dich retten. Ein Gottesdienst mit Zeichen und Wundern. Mose tat genau diese Zeichen. Und wir lesen, das Volk glaubte, eine Glaubensgemeinde. Sie hatten eine Anbetungszeit. Ich weiß nicht, wie lange, aber die Atmosphäre, die muss knackig gewesen sein. Das ganze Volk, sie feiern Gottesdienst. Mose sagt, Gott hat sich erbarmt, er wird euch retten. Hier sind die Zeichen, übernatürliche Dinge. Das Volk betet an. Das sind Gottesdienste. Die wollen wir alle haben. Und die erleben wir auch. Und das war ein echter Gottesdienst. Und jetzt stehen die Leute da, Herr, segne mich. Und sie erleben, wie der Segen runterkommt, fließt. Leute, weißt du, in einer Glaubensatmosphäre ist es leicht, von Gott zu empfangen. Auch deshalb brauchen wir solche Gottesdienste, wo wir stehen, Herr, ich brauche dich. Und Gott, wir spüren richtig, wie die Badewanne über uns ausgegossen wird. Und jeder hält sein Gefäß, so groß das eben ist, hält sein Gefäß hin. Wenn du kein Gefäß hinhältst, dann fühlst du dich trotzdem wohl. Gehst nach Hause, alles wieder trocken. Herr, wo bist du? Und das ist das Problem manchmal. Dass wir zum Gottesdienst kommen, Gott erleben und unser Gemütsleben und unser Herz, wir sind voll bei der Sache. Und wir empfangen wirklich tatsächlich den Segen Gottes. Wir erleben, wie Gott uns segnet. Und dann gehen wir nach Hause. Und jetzt lasst uns mal weiterlesen, Kapitel 5, Vers 1. Sie haben also einen Gottesdienst gehabt mit dem vollen Segen Gottes, das ganze Programm. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und will Israel auch nicht ziehen lassen. Kennst du das? Den Unterschied zwischen dem Sonntag und dem Montag. Am Sonntag in der Anbetungszeit, wow, Gänsehaut, der Herr hat mich gesegnet. Das Wort ist wahrhaftig. Gott hat immer recht, durch seine Wunden bin ich geheilt. Den Segen Gottes habe ich empfangen. Und dann haben wir einen schönen Sonntagnachmittag und am Montag früh klingelt der Wecker. Und dann gehen wir zum Chef, wir gehen zur Arbeit und dann, oder jemand hat Heilung empfangen. Und dann fühlt sich das plötzlich anders an. Kennt ihr das? Gibt einen großen Unterschied zwischen dem Sonntag und dem Alltag. Genau diesen Unterschied sehen wir hier. Sie haben einen bombastischen Gottesdienst gehabt. Mose und Aaron, die sehen, das Volk glaubt. Sie sehen ihn als den Erlöser an. Und Mose geht rein zu dem Pharao: Lass mein Volk ziehen. Gott hat zu mir gesprochen. Der Pharao sagt: Wer bist du denn? Ich kenne deinen Gott nicht. Und wer bist du? Ich lass doch dein Volk nicht ziehen. Weißt du, das Problem war, der Pharao war nicht in dem Gottesdienst. Mose sagt: Kein Problem, ich zeig dir die Wunder nochmal. Trotzdem hat er nicht geglaubt. Leute glauben, was sie wollen. Manchmal gibt es so richtige waschechte Atheisten, Heiden, die glauben auch nicht, wenn sie eine Heilung sehen. Die glauben nicht aufgrund dann von diesen Zeichen und Wundern. Die sagen entweder, ja, war Zufall oder das bildest du dir bloß ein oder irgendwie. Und der Pharao sagt, der war nicht in dem Gottesdienst. Der sagt, nee, mache ich nicht. An dieser Stelle fängt die Herausforderung des Glaubens an. Ist Gottes Wort jetzt hinfällig? Nur weil der Pharao sagt, nö. Aber der hat eine große Rolle zu spielen. Und der sagt nein. Du stellst einen Antrag bei einer Behörde. Und jetzt legst du es auf den Tisch und die ganze Gemeinde legt die Hände drauf. Wir haben so eine Sachen erlebt. Herr, und ja, mit allen Glauben, mit allen Gebetsprinzipien, mit allem, Herr, und du segnest, du gibst Gunst, dann gehst du zu der Behörde. So, nö. Weil der war nicht im Gottesdienst. Aber Gott steht ja trotzdem zu seinem Wort. Und am Ende bekommst du doch das, wofür du gebetet hast. Nur jetzt fängt diese Herausforderung an, der Kampf des Glaubens. Wem glaubst du jetzt? Weil am Sonntag im Gottesdienst zu glauben, ist eine andere Sache, wenn die Atmosphäre da ist. Wenn alle dich noch bestärken in deinem Glauben. Das ist eine andere Sache, als wenn du am Montag innerhalb deiner Verwandtschaft, innerhalb anderer Gläubiger, die zu anderen Gottesdiensten gehen, im Alltag mit deinen ungläubigen Arbeitskollegen zusammen bist, die das so nicht glauben. Und jetzt da in dieser Atmosphäre am Wort festzuhalten, wo das Gefühl und die Gänsehaut nicht mehr da ist, sondern alles eiskalt. Und jetzt zu sagen, Herr, ich glaube dennoch deine Worte, das ist eine andere Geschichte. Gut, lass uns mal lesen, wie das hier weitergeht. Spannend, ne, die Geschichte. Vor allem so lebensnah. der Pharao lässt das Volk nicht ziehen und der sagt obendrein noch, ihr habt zu viel Freizeit. Ihr redet nur Unsinn. Ich werde die Arbeit, den ersten Vers haben wir gelesen, sie litten unter schwerer, unter harter Arbeit. Und jetzt wurde das Leben noch unerträglicher. Wie viele Steigerungsformen gibt es da? Noch unerträglicher. Vorher haben sie gestöhnt und geschrien und jetzt stöhnen sie noch mehr und schreien noch mehr. Und die Führer dieses Volkes Israel gehen jetzt zu dem Pharao. Der Pharao sagt, ja, na, der Mose, ihr habt zu viel Zeit. Und jedenfalls Vers 19, Kapitel 5, Vers 19, da sahen die Aufseher der Kinder Israel, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Das ist immer eine schwierige Sache. Wenn du nicht nur die Verantwortung für dein eigenes Leben, für deine eigene Familie, sondern die Verantwortung für andere Gläubige, für eine ganze Gemeinde. Wenn du Prediger bist und Gott gibt dir den Auftrag, nicht einfach nur irgendwie was zu machen, sondern sein Wort zu predigen. Allein das ist eine Herausforderung. Wenn andere Theologen anderer Meinung sind, dass du das Wort predigst und dass du Gläubige ermutigst, Gott zu glauben. Vertraue deinem Gott. Komm, lass uns beten zusammen. Wir beten zusammen. Am Sonntag alles super, die ersten Zeugnisse, Gott hat mich berührt. Eine Woche später, das ist alles nur schlimmer geworden. Prediger, du hast gelogen. Mit einem Mal wenden sich die Leute gegen den Prediger. Einfach eine Beobachtung, die immer wieder zu sehen ist. Und deshalb kneifen viele Prediger, dass das einfacher, irgendwo einen Krankbesuch zu machen und ja, wer weiß, was Gott tun will. Die Wege des Herrn sind unergründlich und ja, halt nur durch und so einfach ein paar Trostworte. Ohne Verheißung, ohne Leben, ohne was, das ist einfach. Niemand erwartet irgendwas und von dir wird auch gar nichts erwartet. Sobald du aber das Wort des Glaubens predigst, wird von dir etwas erwartet. Und du erwartest von den anderen was. Manchmal sind Leute auch in einem Erwartungsdruck. Und jetzt, was ist, wenn nichts passiert? Das ist eine andere Art von Herausforderung. Glauben wir, dass Gott wirklich im Boot sitzt? Glauben wir, dass dieses Wort tatsächlich stimmt? Vers 22, Kapitel 5, Vers 22, da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, das ist mir so manches Mal so gegangen. Ich bete für jemanden. Herr, hast du mich nicht berufen und ich soll Heilung predigen und ich soll Wohlstand predigen und ich soll die Glaubensbotschaft bringen? Mose wendet sich an den Herrn. Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Aber das hat Gott dem Mose vorher angekündigt, dass der Pharao nicht will. Gott ändert seine Pläne nicht. Und Gott erwartet immer, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Glauben ist mehr als nur ein Gefühl. Der Glaube ist immer aktiv. Der Glaube tut immer das, was Gottes Wort sagt, nicht nur bezüglich Heilung, sondern bezüglich Gemeinde, bezüglich Heiligung und in jedem anderen Bereich. Der Glaube tut immer das, was Gottes Wort sagt, was Gott sagt. Und Gott versucht in den folgenden Kapiteln, das Volk in die Spur zu bringen, dass sie mit ihm zusammenarbeiten. Vorher kann er nichts tun. Und das ist ein wichtiges Prinzip im Glauben. Ohne dass wir aktiv mit Gott zusammenarbeiten, geschieht fast gar nichts im Reich Gottes. Das geschieht nicht einfach so, Herr, nur tu, was du tun willst. Ich meine, wenn du mich gesund haben willst, wer hindert dich? Und Gott erwartet, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und auch in Phasen, wo es scheinbare Rückschläge gibt, dass wir an seinem Wort festhalten. Das ist der Kampf des Glaubens, daran festhalten, egal wie die Umstände aussehen. Und das ist nicht so einfach. Das ist ein echter Kampf. Also verurteilen wir mal das Volk Israel nicht vorschnell. Jetzt ab Kapitel 6 geht es los. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus dem Land treiben. Vers 3: Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Und Gott redet mit Mose und er ermutigt ihn, nur ja dran zu bleiben, ihm weiter zu glauben. Moses ermutigt, gestärkt. Vers 9, er redet jetzt zu den Kindern Israels, aber sie hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Und an dieser Stelle folgen sie dem Mose nicht mehr. Und genau an dieser Stelle hört Gott auf, sich mit dem Volk zu beschäftigen. In den folgenden Kapiteln geht es nur noch Gott und Mose. Gott und Mose. Gott hat den Mose wieder in diese Position gebracht, dass Mose genau tut, was Gott sagt. Er ist der einsame Leiter. Der hat keine niemand folgt ihm. Da ist niemand. Er geht zum Volk und sagt, Gott hat mich gesandt, euch zu retten. Und die sagen, prima, wo ist die Armee? Ja, um ehrlich zu sein, ich bin allein. Aber Gott ist mit mir. Wo ist er? Das ist die Herausforderung. Wir wollen immer gern irgendwo was sehen. Wir haben nur, in Gänsefüßchen, nur das Wort. Und Gott erwartet allen Ernstes, dass wir glauben, dass das genug ist. Und jetzt erwartet Gott obendrein noch, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, ohne irgendwelche positiven Ergebnisse zu sehen. Manchmal wird es während dieser Phase eher noch härter. Und Gott erwartet, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Mose arbeitet mit Gott zusammen und jetzt können wir einfach ein paar Seiten überschlagen. Eine Plage nach der anderen. Wenn du in der Kinderstunde gut aufgepasst hast, dann kannst du die jetzt alle aufzählen. Eine Plage nach der anderen. Während diese Plagen geschehen, wächst das Ansehen Moses selbst bei den Ägyptern. Der Pharao hasst ihn immer mehr und die Ägypter lieben ihn immer mehr. Es gibt gesellschaftlich auch immer eine offizielle Seite und dann gibt es so die inoffizielle Seite, die Meinung des Volkes. Also lasst uns das Evangelium frei und offen predigen, auch wenn alle Zeitungen gegen uns sind. Während diese Plagen geschehen, passieren ja andere Dinge. Die Ägypter beobachten, was geschieht. Das Volk Israel beobachtet, was geschieht. Und hier im Kapitel 11, Vers 7 lesen wir, aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Während diese Plagen geschahen auch bei der Dunkelheit und anderer Plagen, Gott machte immer einen Unterschied zwischen den Ägyptern und seinem Volk. Das Volk glaubte Mose nicht mehr. Die arbeiten einfach und fallen abends todmüde ins Bett. Und jetzt erleben sie die Plagen im ganzen Land Ägypten und sie merken, wie Gott das mit der Dunkelheit gemacht hat. Da ist dunkel und da ist hell. Und sie erleben diesen Unterschied. Und die Ägypter erleben diesen Unterschied. Guck mal, da drüben ist hell. Da sind keine Mücken. Und ich weiß nicht, wie lange diese Plage Zeit anhielt. Aber irgendwas muss im Verständnis, im Denken passiert sein bei den Israeliten. Irgendwas hat sie zum Nachdenken gebracht. Gott und Mose beschäftigt sich überhaupt nicht mehr mit diesem Volk. Nur noch Gott und Mose, die ganzen Plagen hindurch. Aber jetzt die letzte Plage kündigt Gott an. Das ist das Passa, sie sollen ein Lamm schlachten und so weiter. Mose sagt, eine letzte Plage wird durch Ägypten gehen. Und diesmal soll der Unterschied auch sein, aber nur, wenn sie jetzt tun, was Mose sagt. Die ganze Plage über, das war einmal, Gott wollte dem Pharao eine Lektion erteilen. Er wollte aber auch seinem eigenen Volk Unterricht geben. Ihr folgt mir nicht mehr, ich habe trotzdem einen Plan. Und ich werde trotzdem Dinge tun und sie beobachten, das und merken, Gott ist tatsächlich da. Mose kündigt das alles an. Und jetzt lesen wir hier im Kapitel 12, am Ende vom Vers 27 und Vers 28, da neigte sich das Volk und betete an. Hatten wir schon mal gelesen. Ne? Die haben wieder einen tollen Gottesdienst. Mose kündigt wieder etwas an. Sie beten an. Aber jetzt Vers 28, und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Genau so machten sie es. Und jetzt noch die Verse 50 und 51. Die Kinder Israels machten es genau so, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. Genau so machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten. Genau an diesem Tag, das hätte schon vorher passieren können, aber genau an diesem Tag, wo Gott sie dahin gebracht hat, dass sie machten, was Mose sagte, genau so machten sie das. Manchmal, nicht immer, aber manchmal bedeutet die Nachfolge Jesu oder einfach Gott zu folgen auch, dass man tut, was der Leiter sagt. Ich habe innerhalb der letzten 20 Jahre wirklich etliche Beispiele in der Gemeinde gehabt. Leute haben gemacht, was ich gesagt habe, und die sind gesund geworden. Und andere haben es nicht gemacht, was ich gesagt habe. Und die sind, eine Frau ist sogar gestorben. Ich habe eine Frau in die Gemeinde bekommen, die hatte sehr starke Depressionen. Sie war bei 5 verschiedenen Ärzten und Psychologen und Psychiatern und in der Klinik, in Behandlung und auf Kuren und so weiter. Das ist komisch, die moderne Psychologie scheint irgendwie ein Konzept zu haben. Alle 5 haben ihr geraten, sich scheiden zu lassen. Komischerweise. Also ich sage nichts gegen Ärzte und Psychologen. Ja, einfach das war ihre Erfahrung. Sie sei irgendwie sexuell verklemmt und irgendwie unterdrückt und irgendwie kann sich gefühlsmäßig nicht frei entfalten. Sie sollte sich schleunig scheiden lassen. Das wäre ihr Problem. Und die war glücklich verheiratet. Also sie hatte starke Depressionen, wie immer die hervorgerufen waren. Und jedenfalls mit Verfolgungsängsten und Selbstmordgedanken und schlimme Sachen. Mit diesem Zustand kam sie über eine Freundin in die Gemeinde, ob ich helfen könnte. Und irgendwo hatte ich so dieses innere Zeugnis, dass ich da kein großes Befreiungsgebet mit Geschrei und Rütteln und Schütteln und irgendwie so, sondern ich sollte ihr ein Buch vom Kenneth Hagin geben. Ich habe mit ihr gebetet, ihr Mann war mit dabei. Zuallererst habe ich gesagt, kommen Sie zum Gottesdienst. Das ist meistens das Erste, was ich Leuten sage. Und wenn sie tun, was ich sage, sehe ich sie im Gottesdienst. Und wenn sie das nicht tun, sehe ich keinen Grund, weshalb ich sie zu Hause besuchen soll. Kommen Sie zur Versammlung. Manche Leute sagen, ich bin zu krank, um zum Heilungsgottesdienst zu kommen. Kannst du mich nicht besuchen? Das ist paradox irgendwo. Ne? Ich bin zu krank, um zum Heilungsgottesdienst zu kommen. Ich meine, deshalb machen wir den ja. Damit sie Gottes Worte, kannst du mich nicht besuchen? Ja, ich habe auch Leute im Krankenhaus besucht. Ist okay. Aber wann immer du irgendwie krauchen kannst, komm zum Heilungsgottesdienst. Deshalb läuft er nämlich. Damit du, der du krank bist, kommst. Und so habe ich hier dieses Buch gegeben, diesen grünen Studienkurs Glauben. Das ist jetzt vielleicht schon 15, 16 Jahre her. Und dieses Buch hat sie gefressen. Nicht nur gelesen, sie hat es gefressen. Und sie hat gelernt und gelernt. Und das hat vielleicht 1,5 bis 2 Jahre gedauert, um jetzt das alles mal abzukürzen, bis sie wirklich geheilt war. Dass man sagen kann, sie war geheilt. Und ziemlich schnell hat sie erstmal all die Therapien, alles abgebrochen. Eine andere Frau, die hat nicht gemacht, was ich gesagt habe. Da ging es darum, dass sie sollte Dinge verändern in ihrem Leben. Bezüglich ihres Ehemannes, bezüglich Wandel in Liebe. Bitterkeit, Sachen waren da einfach nicht in Ordnung. Und sie wusste das. Und hat mir gesagt, und sie lag dann schon im Sterben. Und sie hat mir dann gesagt, nein, das werde ich nicht ändern. Und dann kannst du beten und glauben als Leiter, wie du willst. Du kannst so jemanden nicht retten. Ich habe das über die Jahre immer erlebt, wenn Leute dir folgen. Und als Leiter bist du ja mitverantwortlich. Du predigst das Wort. Und bevor ich für jemanden bete, zu eng bete, möchte ich irgendwo durchchecken, folgt er mir auch. Wenn er mir nicht folgt, was soll ich für ihn beten? Wenn er nicht meiner Therapie, in Gänsefüßchen jetzt, wenn er nicht meiner Therapie folgt, dann kann ich ihm nicht helfen. Jeder Arzt bricht solche Therapie ab. Und dann kommen Leute in die Gemeinde und denken, bei Gott ist alles anders. Sie brauchen nicht glauben, sie brauchen nicht folgsam sein, sie können machen, was sie wollen, aber Herr, segne mich mal eben schnell. Das funktioniert nicht. Genau eben an diesem Tag führte Gott sein Volk aus der Knechtschaft heraus. Und jetzt zogen sie aus. Die Schule, wie gesagt, hier fängt ja die Geschichte mit dem Volk Israel gerade an. Durch das ganze Alte Testament zieht sich das ja. Weißt du, wenn wir die Bibel haben, wir können immer mal eine Seite, ist wie eine Zeitmaschine, vor- und zurückblättern. Wir sehen eine Schwierigkeit, warum schreien die so? Hier ist doch die Lösung. Nur die damals wussten das nicht. Wir können heute eben mal weiterblättern und sagen, warum schreien die so? Die sind ausgezogen und die Ägypter dann hinterher. Der Pharao hat es kurze Zeit später bereut, sie ziehen gelassen zu haben. Die drehen sich um, sehen die Gefahr, schreien und wenden sich wieder gegen Mose. Ist irgendwie komisch. Wann immer es Schwierigkeiten gibt, ist der Prediger, der Glauben, der die Lösung, der den Segen predigt, der ist dann der Schuldige. Komisch. Sie wenden sich gegen Mose. Und Mose schreit wieder zum Herrn. Weißt du, ich habe mich gefragt, als ich das so gelesen habe, Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig und Gott meint es gut mit uns. Gott ist liebevoll. Gott wollte sein Volk nicht nur retten, sondern in das Land der Verheißung bringen. Warum in aller Welt hat er das Rote Meer nicht schon vorher geteilt? Er hat es doch drauf gehabt. Gott wusste doch, der Pharao lässt das Volk ziehen, dann wird das bereuen, er wird hinterherjagen. Gott wusste das alles. Er war also überhaupt nicht überrascht. Das Volk war überrascht. Oh, nanu, was passiert jetzt hier? Wir dachten und so. Gott war überhaupt nicht überrascht. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal in Situationen mit Absicht hineingehen lässt, weil er uns etwas beibringen möchte. Also Gott hat sein Volk getestet, ob sie auch dann glauben, wenn es schwierig wird, weil sie hatten noch einen langen Weg vor sich. Und wirklich, um in das Land der Verheißung zu kommen, um dort anzukommen, wo Gott sie hinhaben wollte, damit du dort ankommst, wo Gott dich hinhaben will, da ist noch ein langer Weg und da müssen wir alle noch viel lernen. Und Gott hilft uns dabei, dass wir bestimmte Lektionen lernen. Weil wenn wir die nicht lernen, kommen wir nicht auf ein höheres Level. Das aber notwendig ist, um da anzukommen, wo Gott uns hinhaben möchte. Und deshalb hat Gott es zugelassen, dass sie die Ägypter hinter sich sehen und das Meer vor sich. Und sie sozusagen in der Falle sitzen. Weil Gott hat erwartet, nicht, dass sie schreien, sondern dass sie ihn preisen für die Errettung. Dass sie zumindest so weit ihm vertrauen, dass die zusammenkommen und sagen, Mose, Gott hat uns wunderbar gerettet. Aber doch nicht deshalb, um uns hier sterben zu lassen. Sie haben genau andersrum gesagt. Gott hat uns gerettet, du, Mose, du hast uns hierher geführt, um uns jetzt hier sterben zu lassen. Und Gott hat erwartet, dass sie ihn huldigen, ihm die Ehre geben, sagen, Gott, du hast uns gerettet, wir kennen noch nicht die Lösung, aber eins geht nicht, es kann nicht sein, dass du uns jetzt sterben lässt, weil dann hätten wir dort bleiben können. Das kann nicht dein Plan sein. Also preisen wir dich für die Errettung. Irgendwie wird sie kommen. Und manchmal haben wir so unsere Vorstellungen, wie der Naeman, der zu dem Elisa geht, der mit dem Aussatz, kennt ihr vielleicht die Geschichte. Er hatte seine Vorstellungen, wie Gott ihn heilen würde. Der Prophet würde heraustreten, er hat den Elisa gar nicht gesehen. Der hat seinen Diener geschickt. Ein hoher Beamter dort kommt an zu dem Propheten und er hat so seine Vorstellung gehabt, ich dachte, er würde herzutreten, mit seiner Hand den Aussatz abziehen, ein großes Wunder tun und dann würde ich wiederhergestellt sein. Das Volk Israel hat so erwartet, ja, ach Gott will uns retten, jetzt kommt die Armee angerückt und dem Pharao, dem werden wir es richtig zeigen und wir werden uns dran satt sehen, wie er jetzt da niedergemacht wird und wir werden dann ausziehen und die haben gedacht, sie hatten nichts damit zu tun. Und Gott erwartet, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Gott hätte das Meer schon vorher teilen können. Stell dir vor, sie sehen, die Feinde anrücken, gehen nach vorne, ach, das Meer ist schon geteilt, na super, und sie gehen gleich durch. Nach diesem Wunder ein großer Lobpreis. Und das Volk wieder auf die Knie, sie beten Gott an und sie glauben wieder. Preist dem Herrn, dass sie wenigstens hinterher glauben. Es gibt verschiedene Arten von Gläubigen. So, wir als Glaubensleute heißen ja deshalb so, weil wir glauben. Deshalb sind wir Glaubensleute. Da gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es Leute, die an Heilung und Wunder glauben, weil sie das in einer Konferenz gesehen haben. Sie glauben wirklich, dass Gott heute noch heilt. Sie glauben das. Preist den Herrn. Wenn es sie selbst betrifft, sieht es manchmal anders aus. dann sieht es schwieriger aus. Sie sind noch nicht so ganz imstande, für sich selbst diesen Segen der Heilung zu empfangen. Sie glauben, dass Gott heilt. Sie haben es gesehen und haben jetzt so irgendwie manchmal komische Vorstellungen, wie Gott sie jetzt heilen könnte, wie das ablaufen könnte. Und allermeist haben die Leute die Vorstellung, dass das plötzlich, als wenn jemand einen Schalter umdreht, als wenn ein Wunder vom Himmel fällt und schwupp, das ganze Problem ist gelöst. Manche Wunder können wir mit einem Wachstumsprozess vergleichen. Und da gibt es ein Auf und Ab. Auch unser Glaubensweg, wir sind noch nicht da, wo Gott uns hinhaben möchte. Da gibt es manchmal ein Auf und Ab. Wir erleben manchmal große Wunder und dann kommen wir in neuen Situationen. Wir sehen das ja beim Volk Israel. Sie haben Wunder erlebt, haben Gott geglaubt, ihn angebetet. Jetzt kommt eine neue Situation. Jetzt müssen sie wieder neu Gott glauben. Mit dem Glauben ist das eben nicht so, dass wir ihn konservieren können. Der Glauben muss immer frisch gehalten werden. Von dem Hören und Hören und Hören. Du kannst nicht einmal hören, einwecken, Deckel drauf und irgendwo in einer Notlage den Glauben mal wieder rausholen. Weil du irgendwann vor Jahren mal, ja, da habe ich gehört, dass Gott heilt, oder? Dann hast du in dieser Lage keinen Glauben. Und jetzt sind sie auf der anderen Seite vom Roten Meer. Und jetzt fehlt ihnen das Wasser, jetzt stehen sie in der Wüste. Und sie gehen einen Tag in die Wüste rein, am zweiten Tag den heißen Sand, die Sonne von oben. Am dritten Tag die Sonne, die Zunge klebt am Gaumen. Und die Arme werden immer länger. Und am dritten Tag die Tiere, das Vieh, das sie mitführten. Wisst ihr, so Tiere können Wasser riechen. Die Tiere werden immer schneller. Die können da hinten Wasser riechen. Die ganzen Schafe und was die da alles rannten vor zum Wasser. Und das Volk völlig ermattet, sie brauchten Wasser. Und hinterher Wasser, eine Oase, hier ist Wasser. Und sie stürzen sich rein und das Wasser ist bitter. Diese Enttäuschung, halb am Verdorsten und dieses Wasser ist bitter. Und wieder Mecker, Mecker, Mose, was hast du bloß getan? Und da könnten wir doch davon ausgehen, weil wir sind ja viel klüger, dass die inzwischen etwas gelernt haben. Oder? Aber weißt du, jedes Schulkind weiß, wenn du einen Test nicht bestehst, du darfst ihn wiederholen. Gut, ne? Du darfst den Test wiederholen. Aber Gott will, dass wir irgendwann den Test gelernt haben. Weil die Schwierigkeiten werden nicht kleiner. Gott will, dass wir uns weiterentwickeln. Dass wir weitergehen. Jetzt könnten wir durch das ganze Alte Testament gehen. Mal haben sie was gelernt und dann wieder nicht und wieder bloß Einzelne. Das ist eine einzige Glaubensschule. Unser Leben ist eine Glaubensschule, der Glaube ist eine Herausforderung. Gott fordert dich heraus, an seinem Wort festzuhalten, dabei zu bleiben, damit er dich dahin bringen kann, wo er dich hinhaben will, im Land des vollen Segens Gottes. Und weißt du, warum Gott sein Volk dort haben wollte? Zum Zeugnis für alle Völker. Deshalb wollte Gott sie dorthin haben. Und nicht in Ägypten und nicht in der Wüste und nirgendwo sonst. Und so hat Gott für dich einen Ort vorbereitet, wo er dich hinhaben will. Deine Berufung, einfach der volle Segen Gottes, damit du ein Zeugnis sein kannst. Nur um dort anzukommen, müssen wir lernen. Wir müssen den Test bestehen. Wir müssen die Herausforderung des Glaubens annehmen. Preis dem Herrn. Wollen wir noch beten zusammen? Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du ein Gott vom Heute bist. bist gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe Gott. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Du bist der Gott, der gesagt hat, ich, der Herr, verändere mich nicht. Dein Wort verändert sich nicht. Du bist derselbe Gott. Und du bist ein Gott für heute. Und der Herr sagt dir, lebe du im Heute. Vergiss das Gestern mit allen Niederlagen und lebe im Heute. Plane auf das Morgen. Schau auf das Morgen, nicht auf das Gestern. Und lebe im Heute. Und lerne von gestern. Und lebe im Heute. Und vertraue seinem Wort heute. Und heute ist der Tag. Wenn du heute seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz heute nicht, sondern folge ihm heute. Weil heute ist die Zeit, in der du lebst. Und heute soll dein Sieg sein. Danke, Herr, für dein wunderbares Wort. Und dass du absolut glaubwürdig, vertrauenswürdig bist in aller Ewigkeit. Und dass du zu deinen Verheißungen stehst. Und wo immer jemand da ist, der es genau so macht, wie du es gesagt hast, den wirst du herausführen und retten und heilen und befreien und in den Dienst setzen und in das Land der Verheißung führen. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.